Handy aus und nichts mehr. Und auf den Moment freue ich mich am meisten. Es ist auch wichtig, dass wir auch als Gruppe, wenn wir dort sind, nicht ins Feuer schmeißen, um was zu verbrennen. Ja, das ist immer wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie es tun, ist es was ganz anderes, weil das ist Ihr Feuer und Ihre Kultur.
Dann habe ich mich wirklich drei Sachen gefragt. Kann ich etwas ändern? Nein. Hat jemand irgendeine Schuld? Nein. Kann ich etwas hier tun, das das verändert? Nein. Also hör auf, dich aufzuregen. Das ging 10 Sekunden, dann war alles weg.
Die wenden sich nicht ab, sondern sind weiter für dich da, wenn du es möchtest. Du bist nicht alleine. Wenn du nicht mehr weiter kannst und wenn du nicht mehr weiterlaufen kannst, dann sagte er zu mir, dann lauf weiter, aber sing.
Herzlich willkommen beim Podcast von der Akademie Gesundheit und Wohlbefinden. Schön, dass du da bist. Hier bekommst du Einblick in Themen, Menschen und Geschichten, die hinter unserer Akademie stehen. Offen, ehrlich und mitten aus dem Leben. Es gibt Orte auf dieser Welt, die uns nicht einfach nur berühren, sondern uns verändern. Und für mich ist die Sahara genau so ein Ort. Heute spreche ich mit Elisa von Le Souffle du Sahara und sie begleitet Menschen in die Wüste, dorthin, wo nichts ist und gleichzeitig alles entstehen kann. Elisa, wenn du in einem Satz sagen müsstest, was geschieht mit einem Menschen in der Sahara, was wäre das so frei aus deinem Herzen heraus?
Ja, hallo lieber Andreas erstmal, natürlich. Ich freue mich hier zu sein. Was verändert als in einem Satz? Es ist wirklich schwierig, weil es unterschiedlich ist, was es mit Leuten macht. Aber ich denke, vor allem sind sie erstmal grundsätzlich extrem überwältigt von der Stille und der Weite und dieser Ruhe, die dort herrscht. Ja, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes.
Wenn ich an meinen ersten Moment denke, und ich habe ja viele Vorgeschichten gehabt, alle haben gesagt, ja, weißt du, der Himmel ist so weit und die Sterne so nah und die Stille ist so groß, aber was mich fasziniert, und auf das werden wir immer mal wieder auch zurückkommen, weil das ist das, was mich am meisten begleitet, seit ich seit Mitte Februar wieder zurück bin in meinem Alltag, ist dieses Reduzierte auf extrem wenig, aber das hat dermaßen Power drin. Ich kann mich an einen Tag mit unserer Gruppe erinnern, wo es gewindet hat, wo du dich einfach zurückziehen musstest und gemerkt hast, wie die Umwelt, die Natur jetzt gerade das Zepter übernimmt. Und das ist für mich halt wirklich das, was mir so beeindruckt hinterblieben ist. Und auf dem möchte ich auch gerne reingehen. Was macht diese radikale Reduktion mit uns? Wie hast du Erfahrungen mit den, wie du gesagt hast, unterschiedlichen Menschen, wo da mit dabei sind? Was für Erfahrungen machst du, wenn die Menschen zum Beispiel keinen Nahtempfang, du bist mit dem, was du da hast, bist du jetzt unterwegs, du hast eine Gruppe Menschen und keine Zivilisation. Was macht das mit den Menschen?
Also in erster Linie sind sie, also gibt es einige, natürlich kommt es auf die Menschen drauf an, aber es gibt viele Menschen, die das extrem stresst, die vorher fragen müssen, haben wir irgendwo trotzdem Empfang? Kann ich vielleicht doch nochmal zu Hause und nochmal durchfunken, aber ich müsste nochmal auf der Arbeit, müsste ich auch nochmal gucken im Büro und ja, Empfang in der Sahara ist super schwierig. Also das ist in der heutigen Zeit tatsächlich das größte Problem für die Menschen. Kein Telefon mehr zu haben, kein Handy mehr zu haben, nicht mehr erreichbar zu sein, aber auch nicht mehr zu wissen, was passiert zu Hause oder in der Welt oder generell in Politik, in Wirtschaft, in irgendwas. Ja, das heißt, ja, es gibt ein paar seltene Orte, wo man Empfang hat, aber es zeigt sich, wenn du mit den Menschen dann trotzdem, sie kommen ja mit, sie haben es ja, sie wollten es auch machen und merken dann nach ein, zwei, drei Tagen, dass das einfach eine ganz tolle Sache ist, dass man nicht mehr vernetzt ist. Aber es ist ja mal so richtig, ich muss nicht schauen, ob ich wieder Nachricht habe. Natürlich wirst du dann bombardiert, wenn du zurückkommst. Wenn du dann wieder in die Zivilisation kommst, dein Handy wieder anschaltest, dann wirst du bombardiert. Und dann sagen die Menschen, also es war so schön in der Wüste, also ich brauche das ja jetzt gar nicht. Ach, ich mache das erst morgen. Ich gucke heute immer noch nicht rein. Ja, das heißt, diese Angst vorher mit diesem, wie ist es denn, man ist komplett abgeschnitten von der Welt. Und dann aber, es ist doch eine schöne Sache und ich mache das wieder.
Hast du eine Geschichte, wo die gerade so aufkommt mit jemandem, wo wir halt wirklich gestresst war, von dem außen abgeschnittene, wo du dann gemerkt hast, es gibt kein Davonrennen, es geht nicht, du bist abgeschnitten, du hast dich für diesen Weg entschieden und was daraus entstehen konnte? Hast du so etwas im Kopf, was mal jemand irgendwo dort
Also,
drin
Ich kann von mir persönlich sprechen,
Dann
auf
mach
jeden Fall.
das.
Ne? Auf jeden Fall von mir persönlich sprechen, dass das, ich war 2004 das erste Mal in der Wüste, da gab es ja noch nicht wirklich, 2004 noch nicht wirklich viele Handys, Smartphones sowieso nicht. Und da war auch die ganze Technologie noch nicht ganz so weit. Aber trotzdem, quasi später mit Smartphones, kann ich von mir sagen, dass ich auch gesagt habe, okay, weil ich bin auch selbstständig, ich habe Pferde, ich habe Schüler, ich bin also klar selbstständig, also selbst und ständig, wie das so ist. Und dann ist halt, aber ich bin jetzt 2 Wochen nicht da aber keiner kann mich erreichen. Das heißt, der Stress vorher allein schon, den ich hatte, jedem Bescheid zu sagen, ich bin nicht da, ich bin nicht erreichbar, ihr könnt mich nicht erreichen und trotzdem immer dieses Gefühl zu haben, ja, aber was ist, wenn doch wirklich was ist oder irgend, ja, also schräg von mir persönlich, das hat mich schon gestresst, aber mittlerweile muss ich sagen, ich freue mich drauf. Wenn ich das nächste Mal wieder bin, klar, das heißt, wir sind in Dus und dann geht's ab in die Wüste. Und sobald du in der Wüste bist, weißt du, Handy aus und nichts mehr. Und auf den Moment freue ich mich am meisten. Deswegen von mir persönlich, mich verändert das. Und das ist mit auch, was mich süchtig macht nach der Wüste, auch nach diesem Ort. Also nicht nur die Ruhe, die Stille, die Natur, genau, die Sterne, unfassbar, die Sterne.
Absolut, absolut.
Aber auch dieses einfach abgekapselt zu sein, weg von unserem Alltag, von unserem Stressigen. Und das tut einfach gut. Das ist wie ein Reset-Knopf, den du immer mal wieder drückst und sagst, so, gut, kurz und wirklich Pause. Nicht, ich mache jetzt Urlaub. Nein, nein, sondern das ist was ganz anderes. Ja. Weil sonst nirgends auf der Welt, bist immer erreichbar. Und einfach mal nicht erreichbar zu sein, sondern nur mit sich. Und mit den Menschen, mit denen man da eben quasi die Zeit
Unterwegs ist, ja.
unterwegs ist. Genau. Und dann da zusammen lebt. Das.
Es ist ja so ein Trend wie dieses Detox, da dieses, aber ich finde das ganz etwas anders. Weißt du, ich kann mich sehr gut und ich spüre genau, was du auch meinst, weil ich bin in dieses Flugzeug gesessen, ganz allein. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, weil das war auch sehr spontan. Ich habe
Ja.
einfach gemerkt, so zwischen Weihnachten und Neujahr, ich war so leer und ich war so überfüllt von meinem Leben, auch weil ich so viel für andere Menschen mache. Ich brauche jetzt diese Abgeschnittenheit. Und weißt du, dann kannst du jedem sagen, ja, ich bin dann halt nicht erreichbar, weil es hat dort keinen Nahtempfang. Ja, aber wenn du das hier in der Schweiz oder wo machst, dann glaubt dir das niemand. Und darum, dann kann, ich war wirklich, ich bin in dieses Flugzeug gestiegen, wir sind die Tränen runtergelaufen und ich habe schon in Djerba, im Hotel, habe ich mein Nahtempfang abgestellt, wirklich, und ich habe es erst wieder nach vorne geholt, außer beim Fotos machen, als wir zurückgekommen sind. Und ich hätte ja noch stundenlang Empfang gehabt, aber wirklich, es hat dort für mich angefangen und ich habe gemerkt, es ist wahnsinnig, was das mit mir gemacht hat. Ja.
Ja, richtig,
Ah,
richtig.
weißt du, wir haben nur ein Smartphone abgestellt.
Nur ein
Ist
kleines Gerät.
verrückt. Ja, nur das, genau.
Nur das kleine.
Und genau auf das möchte ich etwas hereingehen. Du hast gesagt, 2004, das sind so 22 Jahre, das erste Mal warst du in der Wüste. Was macht diese Transformation? Warum möchten Menschen in diese Stille gehen, um zu versuchen wahrzunehmen oder zu hören, was in einem drin stattfindet? Was ist deine Erfahrung da?
Also auf jeden Fall, für mich ist meine Erfahrung auf jeden Fall, dass die Menschen einfach in ihrem normalen Leben viel zu gestresst sind. Sie sind überflutet einfach mit Reizen, die reinkommen, mit allem. Familiär, beruflich, klar, dann so das Soziale, das alles, dass sie davon sich eine Auszeit nehmen. Und ich hatte auch eine ganz nette, wirklich sehr, sehr nette Frau mit dabei, die seit über 20 Jahren in die Wüste. Du kennst sie, wir waren mit uns dabei. Ihr großer Traum. Und 20 Jahre hat sie jetzt gewartet. Und seit 20 Jahren, sie hat nur einmal so eine kleine Minitour mit Dromedar, eine Stunde irgendwie. Und hat gesagt, sie muss in die Wüste. Und nach 20 Jahren. Und sie hat mir auch eine ganz tolle, ganz, ganz tolle Nachricht geschrieben. Und sie hat 20 Jahre, sie hat ihre Wohnung überall sind Bilder von der Wüste. Also, obwohl sie vorher dann nie in der Wüste war, aber jetzt war sie da. Und es ist dieses wirklich Überdenken und dadurch, dass du die Leute möchten, haben ein Bedürfnis auch mal, wenn sie vor allem meistens kurz vor Max, also wirklich jetzt gleich geht nichts mehr, dann sagen sie, ich brauche einen Ausweg. Und dann sind wir froh oder ich bin froh, wir sind froh, wenn sie auf uns kommen und sagen, ja, und ihr könnt mitkommen, weil es ist eben auch Auch diese Reisen sind nicht diese typischen touristischen Reisen, die man so kennt, sondern es geht wirklich nur um dieses, klar, man muss auch fahren und wir müssen auch mit dem Bus
Genau.
fahren und Auto fahren, gehört dazu, müssen auch ankommen, aber ansonsten hat das nichts mit diesen, ja, touristischen Angeboten, die es so gibt von den Hotels zu tun. Nein, sondern es ist authentisch mit den Beduinen dort vor Ort. Das heißt, allein da kriegst du viel mit, wie sind sie drauf, wie leben sie damit. Und das auch allein schon zu erleben, hilft den Menschen. Ne? Aber für mich ist es wirklich, die Menschen gehen in die Wüste, weil sie merken, ich kann nicht mehr. Ich brauche, ne, ich brauch eine Veränderung. Irgendwas muss passieren. Ja.
Ich habe da schnell einen kleinen Input auch von mir. Ich habe etwa vor 20 Jahren ein Buch, glaube ich, gekauft. Das Wüstenseminar heißt das, von Daniela Ben Said. Das ist eine Top-Speakerin aus Deutschland. Ich kenne sie auch etwas persönlich und hatte das Buch wirklich 20 Jahre bei mir. Ich hatte seit 20 Jahren eine Sehnsucht in mir, wo ich dir nicht sagen kann, was das war. Und dieser Kontakt zu euch war dann nach 20 Jahren oder noch mehr wahrscheinlich genau dies. Und dann innerhalb von 2 Monaten war ich dann in dieser Wüste drin, wo ich 20 Jahre drauf gewartet habe. Und es war nochmals eine ganz andere Ebene, wo ich dort erkannt hatte, weil ich hatte immer so diesen Aspekt von am Mensch zu arbeiten in einem Ort oder an einem Ort oder in einem Ort drin, wo so die Stille und dieses Nichts vorherrscht. Aber dieses Arbeiten braucht es nicht, weil wenn du dich einlässt, dann arbeitet es mit dir. Und das war die faszinierende Erkenntnis für mich, dass wir dort auch als diese Schule, wo ich leiten darf, halt wirklich irgendwo ein Tor aufmachen möchten mit dem, was wir heute als Podcast mal in dem ersten Schritt machen, was daraus noch entstehen darf. Kannst du mir oder uns mal erzählen, was ist so, und ich weiß, es gibt keinen klassischen, aber was ist so ein Wüstenrhythmus? Wie sieht so ein Tag oder auch so eine Reise aus, von der, wo wir zusammen zum Beispiel gemacht haben? Was ist dort so das, was ihr das Authentische dort rausholen möchtet aus einer solchen Woche?
Also genau, natürlich haben wir verschiedene Touren, verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Programme von unserem Programm oder was wir auch gemeinsam gemacht haben. Und ist es eben, dass wir keine Extremsporttour machen vor allem, also nicht, was man sich vorstellt, dass man 8 Stunden durch die Wüste rennt. Das auf keinen Fall, sondern man wird morgens geweckt und du weißt es, man hört es schon, weil die Chamäleen geweckt werden. Unser Guide weckt sie alle und dann wird man auch wach. Klar, auch wenn man nicht genau weiß, wie spät es ist, das ist ja auch gut so, keine Uhr dabei. Auch die Uhr ist weg immer, weil das ist vollkommen egal, das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, es wird ein schönes Frühstück vorbereitet mit frischem Brot natürlich aus der Glut. Das ist das beste Brot, was es gibt, finde ich. Das heißt, mit Kaffee, Tee, mit allem drum und dran. Also wird ganz gemütlich morgens gefrühstückt zusammen, dann seine Sachen zusammenpacken, die Dromedare bepacken, natürlich mit den Beduinen gemeinsam. Die freuen sich auch immer, wenn man unterstützt und hilft. Auch wenn nicht alle Französisch oder Deutsch oder so sprechen, sondern eben dann nur Arabisch, aber mit Hand und Fuß und ein paar Worten geht das wunderbar. Das heißt also, auch da helfen wir ihnen, also das Camp wieder genau aufzulösen, wieder alles wieder schön brav zu bepacken, alle Dromedare zu bepacken. Ich weiß gar nicht, wir hatten, meine ich, 9 Stück, glaube ich, dabei. 9 Dromedare, also die müssen auch bepackt werden, das ist schon ein bisschen Arbeit. Und dann eben laufen wir los. Und jede Stunde, ungefähr Stunde, anderthalb, kommt immer drauf an, auch wie immer gucken, wie ist das Wetter, wie sind die Gegebenheiten. Machen wir immer kleine Pausen, wo wir was trinken und gleich ein paar Nüsschen essen, die wir dann dabei haben, Sachen. Also auch da ganz entspannt, bis wir mittags, um die Mittagszeit, auch da gibt es keine Uhrzeit, an unserem Biwak ankommen, so nennt sich Biwak, nennt sich das Lager. Und ja, dann da gibt es auch gleich einen kleinen Schattenplatz in der Regel, ne? Also wenn es nicht zu viel windig ist, wie wir es auch hatten, war es ein bisschen schwierig mit Schatten bauen, aber dass wir da auch ein gemeinsames Mittagessen haben und jeder sich entspannen kann und auch dann Mittagsschläfchen machen kann. Die Beduinen sind wirklich, die Chamelier, die wir dabei haben, sind sehr, sehr tüchtig und ja, uns fehlt an nichts. Also vom Frühstück, Mittagessen und auch Abendessen. Da wird einfach toll gekocht. Immer natürlich gibt es Couscous, muss dabei sein. Also immer arabische Spezialitäten, tunesische Spezialitäten. Gerne auch mit Knoblauch. Wer es nicht mag, muss nicht oder wer es nicht kann. Aber es wird immer über dem Feuer gekocht. Und auch das ist einfach eine schöne ja, wir haben keinen Gasherd und nichts dabei, sondern es ist Feuer und es sind diese großen, tollen Töpfe, die da draufstehen, die schon von außen kohlrabenschwarz sind natürlich, aber und es brodelt da drin und ja, und abends setzen wir uns gemeinsam ans Lagerfeuer, essen dort gemeinsam und schauen uns die Sterne an und in der Wüste geht man sehr früh ins Bett, tatsächlich, weil man ist den ganzen Tag sowieso draußen. Und sobald die Sonne untergegangen ist, wenn man noch natürlich auch, wenn es von den Wolken vom Wetter her auch da passt, dass man einen schönen Sonnenuntergang sehen kann, dann isst man und dann, ja, dann ist man früh im Bett. Ja. Und dann kuschelt sich jeder ein, egal ob du draußen schläfst oder ob du ins Zelt gehst und im kleinen Iglu-Zelt schlafen möchtest. Das ist jedem selbst überlassen. Wir haben immer Iglu-Zelt dabei für jeden. Ich persönlich schlafe sehr gerne draußen, aber wenn es eben zu windig ist oder zu kalt, dann ist das Zelt schon mal auch ganz, ganz praktisch, ne? Ja, und dann gehen wir alle ins Bett und dann werden wir morgens wieder wach. Und das Gleiche geht nochmal los, aber eben ohne Zeitdruck einfach. Also deswegen wirklich ganz, wirklich entspannt einfach. Ja, wir müssen immer, die Dromedare müssen bepackt werden und auch wieder entpackt werden, selbstverständlich. Und wir können auch ein Feuerholz suchen, ne? Solche Sachen. Das ist immer gut, wenn man nochmal losgeht und ein bisschen Feuerholz sucht. Denn da muss man auch sagen, natürlich in der Sahara gibt es nicht mehr so viel Holz. Aber auch das ist immer eine große Herausforderung. Aber Sie kennen sich aus, Sie wissen, wo die Plätze sind. Für uns sieht es relativ gleich aus, also relativ, aber Sie wissen das. Und ja, so leben wir also gemeinsam. Wenn irgendwas, ist kein Problem, wenn irgendwas sein sollte, Sie sind immer da. Und natürlich in der Gruppe ist man sowieso untereinander immer da zum Unterstützen. Ja.
Das ist schon etwas Faszinierendes gewesen, auch für mich, obwohl ich eigentlich überhaupt kein Sicherheitsfanatiker wäre oder bin. Aber du kommst so als Schweizer da in diese ganz fremde Welt hinein und du bist eigentlich, wenn es hart auf hart käme, wärst du völlig verloren dort alleine in dieser Weite von einfach nichts. Und ich habe das an mir gemerkt. Ich glaube, ich habe mich nie so sicher gefühlt wie dort, weil also auch Nasser,
Ja.
oder Adel, wo halt wirklich so du merkst, die sind dort zu Hause. Jeder Schritt, den sie tun, machen sie nicht mit irgendeiner Überraschung, sondern sie laufen dort durch, wie wir durch eine Fußgängerzone in einer Stadt. Und das ist für mich, war das so beeindruckend, hat wirklich dort drin ein kleiner Teil von einem Ganzen sein zu dürfen und mal nicht die Leitung zu haben. Das war für mich jetzt zum Beispiel unglaublich befreiend. Ja.
Ja, richtig, richtig. Also das, genau, und vor, also natürlich, und Adele, der dabei ist, der das seit über 25 Jahren macht auch und auch in der Wüste geboren ist, ist natürlich klar, er kennt sich aus und er, deswegen, man kann sich immer sicher fühlen, immer, immer gut aufgehoben und sicher fühlen. Ja, und man ist aber trotzdem einfach mit dabei. Man gehört auch mit dazu. Man hat
Ja.
nicht, ich finde nicht das Gefühl von wegen, ach ja, da
Nein.
sind jetzt wieder die Touristen und naja, wir bringen die jetzt die Woche durch die Wüste. Ja,
Nie.
geht schon vorbei.
Nein.
Absolut nicht,
Nein.
sondern es ist ein wirkliches, ein herzliches, wirklich Miteinander und du wirst begrüßt und auch die Verabschiedung ist immer sehr schwer, sehr, sehr schwer. Aber es ist wirklich ein in dieser Woche oder in der Zeit, wenn man in der Wüste ist, mit ihnen ein wirklich schönes gemeinsames Leben und sie zeigen einem auch ne, kleine Kräuter und Tierspuren und Sachen, also ne, einfach von ja, wie es ist, was es gibt, alles. Es ist unfassbar, was es alles zu entdecken gibt in der Sahara. Ja. Ja,
Ich habe
und
ja so wirklich, das mache ich in verschiedenen Podcasts oder auch in meinem Buch steht das. Ich habe so eine ganz große Schwäche, das ist die Sprachkenntnisse sind bei mir gleich null außer Deutsch. Also das heißt, ich kann kein Französisch, ich kann kein Arabisch. Also ich habe mit ihnen wirklich über Augenkontakt, über halt aktiv dich anbieten, da wie integriert. Und das ist immer noch in meinem Herz drin, das muss ich wirklich sagen. Der Jüngste, der wo viel gekocht hat in unserer Gruppe. Weißt du noch den Namen?
Das war Ali.
Ali, er hat beim Abschied zu mir, und wir haben einfach wirklich viel nebeneinander gelaufen, nichts gesprochen, er hat zu mir gesagt, irgendwie, you are a good friend auf Englisch, aber einfach so, er konnte nicht groß Englisch, ich auch nicht, und das war aber das, und er hat mich mehrmals umarmt, und einfach nur aus dem, wo du 5 Tage miteinander unterwegs warst, und darum meine ich auch unterstützend von dem, ich habe mich nie als Tourist gefühlt, nie. Sondern ich war ein Teil von dieser Gruppe, wo sie ihre Welt zeigen und uns dort
Richtig.
drin begleiten. Ja.
Richtig, genau. Und deswegen ist es, deswegen habe ich auch jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.
Ja.
bekomme ich wieder Gänsehaut, weil richtig, weil es ist einfach dieses Authentische mit ihnen gemeinsam. Und wenn du immer wieder in die Wüste gehst, natürlich, und du baust deine Verbindung auf, das gehört einfach, jeder gehört zur Familie. Ja, es ist natürlich sind sie sehr, sehr weit weg, aber man weiß, also man freut sich immer wieder, diese Menschen zu sehen und mit ihnen wieder Zeit zu verbringen. Und ja, und deswegen auch, es gibt so viele, die nicht Französisch oder Englisch
Ja.
oder Deutsch sprechen, aber das ist vollkommen egal. Das ist
Völlig.
vollkommen egal. Ja.
Völlig. Ich habe mich auch nie einsam gefühlt oder sonst irgendetwas, sondern du warst wirklich einfach dort drin, ein Teil vom Ganzen.
Richtig.
Ich
Ja.
weiß, wir zwei haben so, und du hast das schon öfters erlebt und bist da noch ganz anders integriert, aber auch bei mir ist das extrem im Herz drin, ist diese kleine Teezeremonie, wo sie machen und du schon öfters. Und ich wurde zweimal dazu eingeladen, so ein kleines Glas Tee mit ihnen zu trinken. Kannst du etwas erläutern, was steckt dahinter? Auch über das, was, weißt du, dieses Feuer, dieses Zelebrieren von diesem Miteinander, dieses Teeglas zu trinken.
Genau.
Tauch mal etwas
Also,
dort rein.
ja, also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und eine Reise oder generell in der Wüste unterwegs zu sein ohne Tee, ist unmöglich. Also das geht nicht. Der wird auch nie vergessen, natürlich nicht.
Nein.
Es ist ein, natürlich, das Feuer steht, ist für sie heilig. Also natürlich, das Feuer ist was ganz, ganz Besonderes. Denn es wärmt sie, es wärmt sie, es hilft beim Kochen natürlich, ne? Es ist einfach, es sind zwei Aspekte, und es gibt Licht in der Dunkelheit, wenn sie es brauchen. Also es ist einfach was für sie wirklich was Heiliges. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir auch als Gruppe, wenn wir dort sind, nicht ins Feuer schmeißen, um was zu verbrennen. Ja, das ist immer wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie es tun, ist es was ganz anderes, weil das ist ihr Feuer und ihre Kultur. Aber wir machen das nicht. Und dieser Tee, der dann da auch immer vor allem abends eben getrunken wird, ne? Vor allem abends. Das heißt, am Ende des Tages, wenn alles steht wunderbar und der Platz ums Feuer steht, das Essen kocht schon, und dann ist natürlich diese kleine mini-süße Teekanne auf dieser Glut und brodelt so um sich rum, und einer ist immer, also meistens einer, der einfach so, der sich dann die Woche um den Tee kümmert, und dieses immer wieder ausschenken und wieder reinschütten, und damit es kühler wird und damit sich der Zucker, der da drin ist, sich gut vermischt. Es ist für sie ein Zusammenkommen, weil sie rutschen natürlich auch enorm eng aneinander. Weil es ist für mich auch immer eine Art von, natürlich auch, es ist Respekt gemeinsam, und sie sind ausgeliefert. Sie sind als auch Chamelier da eben in der Natur ausgeliefert. Das heißt, sie halten zusammen. Und egal was ist, halten sie zusammen. Und dieser Tee ist wie so eine Zeremonie. Und jeder kriegt dieses mini kleine Glas. Das ist so ein wirklich kleines Glas. Und es sind drei Schlücke, und dann ist der Tee weg. Aber wenn man ihn angeboten kriegt, das ist es für mich auch, und es ist wirklich eine große Ehre, dass man mittrinken kann. Für mich, als ich das erste Mal mittrinken durfte, war das für mich auch eine sehr große Ehre, diesen kleinen Tee mitzutrinken, den sie normalerweise nur sie trinken, ne? Weil das ist halt auch ihre Kultur. Also es ist ein Wunder, wirklich ein tolles Geschenk, dass man da mittrinken darf. Und du durftest auch, richtig, genau.
Ja.
Das heißt, das bedeutet einfach schon was. Das zeigt auch diese Gastfreundlichkeit, diese Offenheit trotzdem, auch wenn man sich nicht verständigen kann, nicht mit allen, aber das ist einfach, genau, es ist eine Geste von Dankbarkeit, von, ja, von Offenheit, von wir sind jetzt hier zusammen, uns geht's gut.
Ja.
Genieße jetzt, ja. Vor allem diesem im Moment sein, das ist dieses, sei in diesem Moment. Und das heißt, du hast Feuer, du hast warm, du bist auch nicht alleine, du hast Menschen um dich rum, und dann, ja, diese Dankbarkeit von diesem, wir sind wirklich wir sind eine Einheit hier. Und das ist, ja, für mich was ganz, ganz Besonderes auch, ja,
Ja,
definitiv.
also auch diese Menschen, oder? Sie sind, also, und ich habe wirklich überhaupt kein Problem mit dem, aber du hast das Gefühl, die sehen in dich hinein, weil sie sind ganz anders unterwegs, sie haben ganz andere Sensoren, sie sind auch sehr oft sehr still, außer sie sind miteinander am Arabisch reden, da kommst du nicht mal nach, auch wenn du noch verstehen würdest,
Ja.
aber so diese Präsenz, die schauen dich an, die spüren genau, wie du tickst, wie du reagierst, wie du, weißt, spielst du etwas vor oder bist du wirklich schon dich? Und genau auf das möchte ich auch reingehen. Für mich, du kannst irgendeinmal, kannst du deine Maske nicht mehr aufhalten, wenn du irgendetwas vorspielst. Und Was sagst du? Warum ist das so ein Spiegel der Seele, was dort passiert? Warum suchen Menschen das? Oder warum überrascht es sie dann plötzlich, alle ihre Hüllen fallen zu lassen, weil dort dann irgendwie wie? Ich kann dem nicht mehr ausweichen. Was passiert dort?
Ja, das ist wirklich schwierig, ne? Also da muss man schon von Magie sprechen. Weil
Das ist so.
es ist, genau, es ist definitiv was Magisches. Und die Chamelier, die eben mit dabei sind, oder die ist natürlich auch ein Team, was schon lange Zeit mit uns mitgeht. Ich kenne das, ich weiß, was du meinst. Ich kann ganz genau die schauen dich an und dann wissen sie: Ah, du hast nicht gut geschlafen, oder trägst eine Sorge in dir, da ist was. Du hast was auf dem Herzen, oder du schleppst einen riesen Rucksack hier mit dir mit, irgendwas passt nicht. Aber was eben so speziell ist, sie sprechen es nicht an.
Nein, nein.
Sie sagen nicht zu dir: Ich weiß, ich merke das, da ist was, oder sie würden nie dich konfrontieren damit. Aber allein nur durch diesen Blick merkst du, die haben was, ja, du kannst demjenigen nichts vormachen, ja. Aber was das Gegenteil dazu, wenn es rauskommt, und es ist normal, und es gibt ganz viel, die Menschen, die dort anfangen, wirklich weinen, ne, also wirklich stark zu weinen, irgendwas, das ist kein Problem. Das wird komplett akzeptiert. Wenden sich nicht ab, sondern sind weiter für dich da, wenn du es möchtest. Du bist nicht alleine. Das heißt, und dass dieses. Vielleicht auch das, dieses nicht dieses aufgezwungene, weil niemand sagt: Aber ich merke, dass da was nicht ist, also sag mal. Sondern das machen sie, genau, brauchen sie nicht, aber du siehst sie an und dann ist es nur ein kleines Kopfnicken, ein, ja, mal die Schultern hochziehen oder sagt: Ja, gut, und sagt: Und wir gehen weiter. Und wir gehen weiter. Na, so wie Hamid mir mal gesagt hat, einfach dieses. Das, was bei mir so drin ist, auch wenn du nicht mehr weiter kannst und wenn du nicht mehr weiterlaufen kannst, dann sagte er zu mir: Dann lauf weiter, aber sing. Und als er das heißt, er hat gemerkt auch, ich habe immer wieder Themen, natürlich, deswegen ist es auch süchtig für mich, immer wieder Themen, die ich mitnehme und die man neu aufarbeitet dann für sich. Und deswegen, da sagt er auch nicht zu mir: Ah, ich merke, du bist hier gerade irgendwie, ne, bist irgendwie ein bisschen traurig und nicht so bei der Sache, und wo ist deine Energie? Und weil ich an sich ein sehr fröhlicher Mensch bin, definitiv, sehr fröhlich, sehr, ja, immer. Aber natürlich auch die Sahara macht auch was mit mir, wenn ich dort
Ja,
bin.
klar.
Und dann kommt dann kommt dieser Satz von ihm: Wenn du nicht mehr kannst und nicht mehr weiterlaufen kannst, dann lauf weiter, aber sing. Und er fing dann an zu singen auf Arabisch. Und also für mich war das dann, ja, das war ein riesen Highlight, Gänsehaut, und für mich war es so: Okay, jetzt brauche ich wieder Zeit für mich. Mein Gott, du hast es erkannt, ja. Vielleicht ist es auch dieses, was die Menschen dann, wenn sie es kennen, einfach. Deswegen die Menschen, die immer wieder in die Wüste gehen, die immer wieder dann sagen: Okay, und ich muss wieder, weil, ja. Ich glaube auch, das ist wie, die sehnen sich danach einfach, weil es macht was, ist wie eine große, ja, Therapie ist vielleicht falsch gesagt, ein bisschen falsches Wort, aber es ist dieser Ort macht etwas mit dir, ohne dass du, also wirklich mit dir selbst, und du bist verantwortlich für dich selbst, du machst es mit dir selbst. Keiner sagt dir: Du musst das jetzt tun und denk da dran und jetzt gebe ich dir noch den Impuls oder irgendwie, und Achtung, Vorsicht. Nein, sondern das macht einfach nur ganz in dieser Stille und Ruhe, wie sie auch ist, und gewaltig, wie die Sahara sein kann, das macht es automatisch, automatisch.
Ich weiß noch einen Moment am Donnerstag. Wir waren dort eigentlich, wir sind angekommen, so gegen Mittag, und es hat wirklich stark gewindet. Und ich habe gemerkt, ich bin voller Sand, was du sowieso bist, aber dort voller Sand. Und irgendwie ging es darum, jetzt sollten wir doch dann irgendwann essen. Und ich habe gemerkt, langsam kommt so wie eine innere Aufgeregtheit oder sogar auch eine Wut hoch und so. Ja, aber das scheißt mich jetzt an. Ich kann hier nicht ohne Sand essen. Und dann habe ich das erkannt, wirklich innerhalb von wenigen Momenten. Und dann habe ich mich wirklich drei Sachen gefragt. Kann ich etwas ändern? Nein. Hat jemand irgendeine Schuld? Nein. Kann ich etwas hier tun, das das verändert? Nein. Also hör auf, dich aufzuregen. Das ging 10 Sekunden, und dann war alles weg. Und dann haben wir uns alle als Gruppe einfach irgendwo sich so hingesetzt und es war einfach so, und da war so eine Ruhe. Und Ja, das habe ich noch sehr präsent. Und das ist auch etwas, was ich heute wieder in meinem Alltag ganz oft mache. Kann ich dieses Thema verändern? Nein, dann hör auf, dich damit zu beschäftigen oder sogar noch schlimmer, runterzuziehen.
Ja, richtig,
Und das
richtig.
ist schon
Ganz im
das.
Gegenteil, wir haben sogar noch das Positive rausgezogen. Wir sind dann noch hochgeklettert
Genau.
auf die große Düne und haben
Genau.
uns in diesen heftigen Wind
Ja,
gestellt, also gelegt
absolut.
quasi. Ja.
Ganz genau.
Und auch
Ja.
das war enorm, es war gigantisch. Also wir haben
Unglaublich.
noch wir haben was Positives daraus gemacht.
Ja.
Und der Wind, dann abends ist der Wind wieder abgeflacht und dann war alles wieder gut, ne?
Genau,
Mit dem
ganz
Stoppen der
genau.
Sonne, Sonnenuntergang, Sonne war weg, Wind war weg, so. Aber ja, das ist deswegen, das sind lauter solche Sachen. Und das stärkt uns und bringt uns weiter für unseren
Völlig.
Alltag, den wir haben in unserem Leben.
Völlig. Ich finde, der schwierigste Teil für mich war nicht die Reise an sich, sondern das Zurückkommen. Wirklich das Zurückkommen auch schon aus der Sahara raus. Wir sind dann am Ramadan Freitag sind wir aus der Wüste rausgekommen, waren dann in Dus. Diese Menschenmenge halt wirklich und nicht, weil dort irgendetwas negativ war, sondern es war einfach laut. Es waren so viele Menschen dort und ich war nur 5 Tage in der Wüste und trotzdem. Was ist so deine Erfahrung? Was passiert mit den Menschen, wenn sie wieder so zurückkommen in den Alltag? Kannst du dort so etwas oder auch aus deiner Geschichte oder aus meiner auch, was passiert dort? Warum gehen wir dann dort wieder zurück und fallen vielleicht wieder in die genau gleiche Maschen rein wie vorher? Warum nehmen wir nicht mehr mit? Das ist eine reine Hypothese von mir, aber was
Ja,
passiert?
das ist wirklich schwierig. Also ich meine, weil die ersten, ich sag mal, vielleicht hältst du es durch eine Woche zu Hause, diese Ruhe und diese Entspanntheit einfach mitzunehmen. Sagt, genau, Sachen einfach entspannter zu sehen und sagt, okay, ich kann nur das tun, was ich auch schaffe, Step by Step irgendwie so. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal, da kann ich mich dran erinnern, also ich war, als ich aus der Wüste zurückkam, jetzt kam ich ja schon ein paar Mal aus der Wüste zurück, deswegen, man gewöhnt sich natürlich
Ja.
ein bisschen da dran, an den Wechsel, aber gerade nach dem ersten Mal ist es echt extrem, dass du sagst, oh mein Gott, wo lebe ich hier? Genau, allein in diese Städte, also da geht's noch, weil du hast trotzdem noch diesen tunesischen Flair, du hast noch das schöne Wetter und irgendwas, okay, ist schon viel, aber sitzt du im
Ja.
Flieger und kommst zurück und damals bin ich in Frankfurt auch, du ja auch in Frankfurt am Flughafen gelandet, internationaler
Ich
Flughafen.
auch.
Unfassbar, der ist so riesig, so viel, und dann die Autobahn, die direkt dann da ist und alles, also nur Stress, Stress, Stress. Und es hat die erste ein, zwei Wochen konnte ich das gut mitnehmen, dass ich sagen konnte, naja, okay, versuch dich ein bisschen wieder zurückzuversetzen an diese Ruhe. Aber ja, ich glaube, das Schwierige ist es eben, ist unser Alltag oder unsere Kultur, die einfach ganz, ganz anders ist. Ja. Das festzuhalten. Und du schaffst es, ich meine, ich war jetzt schon ein paar Mal ja auch dort. Vielleicht ist es auch deswegen auch für mich wie eine Droge, weil ich sagen muss, ich muss immer wieder dahin und immer wieder brauche ich diesen Cut. Einfach, weil er mir gut tut. Weil er mir gut tut und weil ich einfach da, ja, ich kann es wieder mitnehmen in mein Leben. Super, weil klar, ich lebe hier in Europa, ich lebe in Frankreich, aber gut, ich lebe hier und deswegen, ich möchte auch mit meinem Leben ja glücklich sein. Aber man ist erstmal überfordert. Also am
Ja.
schönsten ist es definitiv überfordert. Jeder. Also dann, und dann geht das Handy wieder, dann hast du wieder Empfang. Und dann fangen die Leute an, oh Gott, dann hast du gesehen, oh Gott, hast du gesehen, ich habe 200 E-Mails bekommen. Ich will die eigentlich gar nicht gucken. Und hast du gesehen, was mein WhatsApp macht? Oh Gott. Und die in der Gruppe sind allein schon, genau, 150 Nachrichten drin und so. Ja, schrecklich. Plus dann Verkehr. Also ja, da muss man sagen, okay, wieder entspannt, ruhig. Aber das ist schon, es ist hart. Es ist wirklich
Es ist
hart.
sehr hart, ja.
Ja,
Ich habe
ja.
schon auch, kommt mir jetzt gerade wieder hoch, weil es doch schon knapp 3 Monate jetzt her ist. Ich habe wirklich so, ich bin schon auch mit Themen da rein. Ich habe sehr vieles auch für mich dort wie aufgearbeitet und wirklich auch Entscheidungen getroffen, die dann nachher in meinem Alltag auch wirklich zu Veränderungen wirklich gekommen sind. Und es hat zum Teil Brüche gegeben in etwas, was ich losgelassen habe und anderes, wo ich intensiviert habe. Es gab Gespräche, es gab Veränderungen, es gab auch ich selber habe wirklich gemerkt, es hat etwas mit mir getan. Und genau das war genau der Grund, wo ich gesucht habe, mit dieser Wüste das zu finden. Und ich glaube, wenn ich das zulasse, dann habe ich wirklich die Chance, immer wieder, egal wie oft oder in welchem Rhythmus ich mit der Wüste mich verbinde, habe ich die Chance, mich selber wieder, ja, zu entdecken und dort drin wieder so meine beste Version ans Tageslicht hervorbringen zu können und dort drin wieder zu entscheiden, okay, ich glaube, dieses Kapitel, das schließen wir und dafür machen wir ein neues auf. Und
Genau,
glaub, so darf
ja.
das wirklich auch entstehen.
Richtig, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich habe viele Menschen mit dabei auch gehabt, die wirklich vor allem Entscheidungen, also auch ich, nach meiner ersten Reise hatte ich auch eine große Entscheidung. Meine Mutter hat damals gesagt, 2004, ach komm, ich nehme dich mit, wir gehen. Wir gehen mit Marie-Paul, mit meiner Tante, ihrer Schwester. Komm, wir gehen 2 Wochen mit. Weil ich an einem Punkt war in meinem jungen Leben da, wo ich sage, ich weiß nicht mehr, ich komme nicht mehr voran, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wo lang. Und dann, genau, meinte die Mama, los, komm, wir gehen da jetzt hin. Und tatsächlich, als ich wieder zurückkam, quasi, ja, war auch beruflich, es war eine Veränderung, es ging voran. Auf einmal, dann ging es voran, weil ich in den 2 Wochen darüber auch nachdenken konnte. Ich hatte Zeit auch dazu, ohne Einflüsse, aber du könntest doch noch das, das, nein, sondern nur ich konnte gucken, okay, wie fühlt sich was an? Was möchtest du tun? Was
Ganz
machst du
genau.
gerne?
Ganz
Und
genau.
okay, also kannst du in die Richtung, super. Und das ist der einzige Ort für mich auf der Welt, der dir das gibt. Also kein anderer, ja.
Wenn jetzt jemand hier uns zuhört, das werden, wir haben ein schönes Publikum hier, auch ganz große Interessierte, auch immer wieder an den Angeboten von der Akademie selber und
Schön.
spürt, da ruft etwas in mir. Ich möchte hier die Plattform auftun für dich. Was kann sie oder er unternehmen, um so etwas erlebbar zu machen? Sprich über deinen Verein, sprich über deine Erfahrungen, erzähl mal so zum Schluss von unserer gemeinsamen Folge, was macht ihr, warum gibt es diesen Verein, was kannst du Menschen raten, die diese Stille, wo wir jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde gesprochen haben miteinander, was kann dort gemacht werden, um das selber auch zu erleben?
Also wir sind Le Souffle du Sahara. Meine Tante Marie-Paul Marx hat den Verein 2005 gegründet. Sie ist 2001 das erste Mal in der Wüste gewesen und war sofort fasziniert und hat eben sich überlegt, und es ist für sie auch ein Herzensprojekt, wie kann ich den Menschen vor Ort vor allem helfen? Genau, durch diese ganzen tollen Beduinen mit ihren Familien, wie kann ich ihnen helfen? Und deswegen, so ist dieser Verein entstanden, dass er, okay, ein gemeinnütziger Verein, der im Elsass, in Frankreich ansässig ist, damit wir sagen können, wir sind quasi, also meine Tante und ich, wir sind diejenigen, die als Vermittler zwischen den Reisenden und den Menschen, die gerne in die Wüste möchten, sind wir Vermittler zwischen Ihnen und dem Guide vor Ort. Adele für uns natürlich. Und eben das Schöne einfach daran ist, dass wir
Noch tierische Besuche in der
tierische Person,
Podcast-Folge, das ist
genau.
passend, sehr schön.
Meine Katze, ja. Super. Ist das eben die Kosten für diese Reise einfach deswegen durch den Verein zu 100% an die Beduinen und an den Guide gehen, um eben die wirklich zu unterstützen. Also gibt es von den Chamelier damals quasi, die kleine Kinder hatten, die heute natürlich groß sind, aber auch eine Schulausbildung haben konnten und ne, oder studieren und eine Zukunft haben. Und das war für sie natürlich deswegen dieses Riesenherzensprojekt. Und Anfang letzten Jahres unterstütze ich sie in der Organisation und Administration. Also wenn man Lust hat, das einfach mal zu erleben, auf unsere Homepage gehen, Le Souffle du Sahara. Und gibt es auch ein Kontaktformular. Erstens mal, da findest du alle möglichen Infos, also auch Bilder und Videos und verschiedene Touren, die wir schon vorschlagen, aber ansonsten einfach über das Kontaktformular E-Mail schreiben. Wir sind da, wir antworten und helfen, ne, einen Termin zu finden oder eben genau auch nach den Vorstellungen irgendwie was zu organisieren, was man möchte. So wie wir es auch tun.
Ganz genau. Ich
Genau.
werde das ganz klar in den Shownotes auch dir verlinken. Ich werde die Informationen zum Verein und den Kontakt dazu werde ich dort auch reinnehmen.
Ja.
Elisa, Schon jetzt ein ganz großes Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass unsere gemeinsame Reise mit der Akademie auch, da werden wir im Sommer mehr darüber informieren, gemeinsam weitergeht. Ich wusste das eigentlich schon, als wir uns gesehen haben am Flughafen in Djerba. Das war so dieser Moment, wo ich gewusst habe, okay, da kann ich mir vorstellen, so wie Menschen, die ich einen Moment begleiten darf, so wie in andere Hände zu übergeben und dort eine Welt aufzutun, die ich auch nicht kenne, wo ich auch vielleicht manchmal wieder zum kleinen Junge werde, weil das habe ich mich dort ganz oft auch gefühlt.
Ja.
Und ich freue mich sehr.
Schön.
Danke auch für dich und für das, was ihr tut und für diese schöne Folge und bis ganz bald.
Ja,
Hat
danke
viel
dir
Spaß.
auch. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr
Und ich
schön.
freue mich auf all das, was noch kommt.
Ja, ich glaube, wir dürfen alle noch gespannt sein. Es hat
Genau.
noch einiges hier im Petto, was sein darf und sein wird.
Genau. Schön. Vielen Dank. Bis bald.
Danke, bis bald.